Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Was Jesus da gesagt hat, liebe Gemeinde, das hat echt alle vom Stuhl gehauen. Manche waren entsetzt, aber die meisten waren nach kurzem Nachdenken freudig überrascht oder sogar begeistert oder sind befreit und beschwingt nach Hause gegangen. Und das wünsche ich mir heute auch für euch, dass ihr nachher beflügelt den Christuspavillon verlasst, nachdem ihr das überraschende Urteil von Jesus gehört habt. Also, was ist da passiert? Jesus ist unterwegs und vom Norden aus dem Gebiet um den See Genezareth herum wandert er Richtung Süden, Richtung Jerusalem. Er wird wohl den Weg durch den Jordangraben gewählt haben. Jedenfalls ist er da jeden Tag unterwegs und dabei begegnet er den verschiedensten Menschen und spricht mit ihnen oder tut was mit ihnen. Heute denkt er sich ein Gleichnis für sie aus. Das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Ihr kennt es schon, spätestens, weil ihr es gerade gehört habt. Und deswegen wisst ihr auch schon, dass am Ende der Zöllner besser wegkommt als der Pharisäer. Aber für die Zuhörer damals, als es ganz neu war, war es eine ganz andere Situation. Also das Gleichnis fängt an, da war ein Pharisäer, das haben sie gehört. Und sie hatten erstmal ehrlichen Respekt vor der Ernsthaftigkeit, mit der dieser Mensch seinen Glauben gelebt hat. Und später haben sie gehört, ein Zöllner, und da war ihnen klar, also der kann sicher nicht gerade als Vorbild in Sachen Gottesbeziehung dienen, so unrein, wie er allein schon durch seinen Beruf wird, wenn er ständig Leute zu Hause besuchen muss und da kann irgendwas sein, wodurch er sich verunreinigt. Oder wenn er mit allen, die da zum Stadttor kommen, zu tun hat, dadurch macht er sich doch unrein. Und das ist vielleicht das erste Überraschende. Wir sind es ja so gewohnt, vielleicht aus unseren Kinderbibeln, dass wir da einen dicken, selbstgefälligen, arroganten Pharisäer sehen und einen total sympathischen Zöllner dargestellt. Das kann das erste Überraschende sein. Damals war es anders. Auf jeden Fall andersrum am Anfang dieser Geschichte. Die Pharisäer galten damals eher nicht als die Heuchler, als die wir sie meistens sehen, sondern die Pharisäer, das waren diejenigen, die den jüdischen Glauben ernsthaft gelebt haben. Die Pharisäer waren die Vorbilder, sie waren die geistlichen Autoritäten. Und Jesus hat sich auch deswegen so häufig mit ihnen unterhalten, weil er sie in ihrer Ernsthaftigkeit geschätzt hat. Ihr sprecht ja wahrscheinlich auch meistens mit den Menschen, mit denen ihr mehr Gemeinsamkeiten habt. Und gerade wenn man sich gut versteht, kann es sich im Gespräch dann auch ergeben, dass der eine die Sache so sieht und der andere so. Und das sind dann die Unterschiede, die auch hier im Neuen Testament dann festgehalten wurden. Aber Jesus ist nicht grundsätzlich der Feind und in allem anderer Meinung. Er ist sogar in vielem der gleichen Meinung wie die Pharisäer, im Gegensatz zu den Sadduzäern, mit denen er viel mehr Unterschiede hatte. Aber gerade da, wo er dann doch was anderes sagt als sie, das war es dann wert, festgehalten zu werden. Also hier in der Geschichte von Jesus, da geht so ein Pharisäer in den Tempel. Und die Zuhörer dachten sich ganz am Anfang, von dem kann ich was lernen. Und tatsächlich, der Pharisäer macht ja vieles richtig. Der Pharisäer führt ein vorbildliches Leben und er kann sich kein Fehlverhalten vorwerfen. Er fastet sogar viel mehr als vorgeschrieben. Vorgeschrieben war nur einmal im Jahr am großen Versöhnungstag. Und er fastet zweimal, aber nicht zweimal im Jahr, sondern sogar zweimal die Woche. Deswegen kann er übrigens auch gar nicht der übergewichtige Arrogante sein, als der er manchmal dargestellt wird, sondern weil er so viel gefastet hat, war er eigentlich eher der ganz Schlanke, der vielleicht eher unterernährt war. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Jedenfalls, er achtet auch darauf, dass alles verzehntet ist. Also eigentlich müsste er nur das verzehnten, was er selbst produziert oder verkauft. Das ist seine Pflicht, dass er davon den Zehnten gibt. Aber er hat sich gedacht, es könnte ja sein, dass da jemand ist, von dem ich etwas einkaufe und bekomme. Da wäre es dessen Pflicht gewesen, es zu verzehnten, aber vielleicht hat er das vergessen und dann habe ich etwas, was nicht verzehntet wurde, deswegen mache ich das auch. Also er verzehntet nicht nur das, was er selber produziert und verkauft, sondern auch das, was er einkauft, damit auf jeden Fall alles verzehntet ist. Also verzehnten heißt, Gott den Anteil zu geben, der ihm zusteht. Das war seine Lebenseinstellung. Ich gebe Gott das, was ihm zusteht, und zwar in ganz vielen konkreten Kleinigkeiten. Und damit soll sich ausdrücken, ich gebe Gott die Ehre, die ihm zusteht. Pharisäer tun das, um Gott die Ehre zu geben. Das war ihre eigene freie Entscheidung und dafür haben sie zu Recht auch viel Respekt bekommen. Jesus kritisiert ja auch überhaupt nichts von dem, was der Pharisäer aufzählt. Das Problem liegt nicht in dem, was er tut, sondern in was anderem. Dazu gleich mehr. Gucken wir erst noch mal hin. Jesus erzählt erst von dem Pharisäer, der betet, und dann von einem Zöllner, der betet. Und der Zöllner weiß, was ihn von Gott trennt. Das heißt ja aber auch erstmal, da gibt es vieles, was ihn von Gott trennt. Er war überhaupt nicht vorbildlich. Er hat vieles falsch gemacht. Und Jesus stellt ja auch das Verhalten des Zöllners gar nicht als vorbildlich hin, sondern da ist jemand, der viel falsch macht. Das ist erstmal so. Und deswegen wagt der Zöllner es auch zu Recht nicht, zum Himmel zu schauen, sondern er schlägt sich auf die Brust. Und das ist eine symbolische Selbstbestrafung. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin, sagt er, und damit hat er Recht. Und auch Jesus stellt ihn wegen seiner Unreinheit überhaupt nicht als Vorbild hin. Ja, und damit sollte die Sache klar sein. Der Pharisäer ist das Vorbild, weil er alles tut, was Gott verlangt und noch viel mehr. Er gibt mit seinem ganzen Leben und mit seiner ganzen Einstellung Gott die Ehre. Und der Zöllner muss selbst ausbaden, was er sich eingebrockt hat. Deswegen ist es angemessen, dass er ganz im Abseits steht. Ja, und an dieser Stelle kommt jetzt die Überraschung, warum ich den Gottesdienst überschrieben habe mit überraschendes Urteil. Denn Jesus fängt an zu reden und sagt, das sage ich euch. Das heißt, jetzt spricht er sein Urteil, jetzt kommt sein Kommentar, jetzt kommt das Wesentliche, jetzt kommt das, was wir lernen können. Und was sagt er? Der Zolleinnehmer ging nach Hause und war nun vor Gott gerecht. Wie bitte? Der Zolleinnehmer vor Gott gerecht? Warum das denn? Weil Jesus dieses Urteil spricht. Weil Jesus sagt, nach allem, was hier war, sage ich euch, der Zolleinnehmer war gerecht. Deswegen, weil Jesus es so sagt. Und Jesus sagt, du bist vor Gott gerecht. Und wenn er das sagt, dann ist es so. Und die Zuhörer damals waren sprachlos. Und wenn wir verstanden haben, was Jesus da für eine Revolution gerade ausgerufen hat, dann sind wir das auch. Und dann schauen wir nochmal genau hin. Und dann wird aus unserer Sprachlosigkeit, wie bitte, was passiert denn da? Dann wird daraus Freude. Denn was niemand für möglich gehalten hätte, das tut Gott. Er sagt, da darf jemand zu Gott kommen, der das nicht verdient hat. Das ist die Überraschung. Jemand, der es nicht verdient hat, der Zöllner, hat es nicht verdient, aber er darf zu Gott kommen und wird gerecht. Was zwischen dem Zöllner und Gott steht, was dazwischen drin steht als Hindernis, das räumt Gott aus dem Weg. Gott räumt es aus dem Weg. Der Zöllner muss das nicht selber tun. Er betet um Gnade, um Vergebung und Gott nimmt es weg. Du bist mir recht, dich will ich haben. Das sagt Gott zum Zöllner und das sagt er zu dir bei allem, was dich von Gott trennt. Und das ist das, was uns ruhig mal wieder sprachlos machen könnte. Weil wir es vielleicht viel zu häufig hören, aber gar nicht an uns ranlassen, dass wir gar nicht merken, wie viel zwischen uns und Gott steht und wie wenig es bedarf, damit es ausgeräumt wird. Einfach, weil Jesus sagt, dieser ging gerecht. Also, Jesus sagt es nicht nur zu dem Zöllner, er sagt es auch zu dir, ob du so perfekt bist wie der Pharisäer, der war perfekt. Ich bin's nicht. Viele von euch vielleicht auch nicht ganz. Also auch wenn manches dein Gottesverhältnis trübt, Gott sagt, du darfst zu mir kommen. Und wer das hört, wird demütig von ganz allein. Wisst ihr, Demut kann man nicht befehlen. Der Wochenspruch und damit das Motto über diesem 11. Sonntag nach Trinitatis heißt ja, dass Gott dem Demütigen Gnade gibt. Also das könnte man ja so als Aufforderung befehlen. Komm jetzt, sei mal demütig. Och, das kann ich schaffen, wenn ich demütig sein will. Da stelle ich mich ja hin und erzähle, was ich alles Demütiges machen kann. Und was bin ich dann? Alles andere als demütig. Man kann es nicht befehlen. Wer demütig sein will, aus eigener Kraft, ist es gerade nicht. Wer Hochmütige kritisiert, ach, das könnte ich auch. Ich könnte jetzt aufzählen, wen ich alles für hochmütig halte und warum. Und so kann man es doch nur wirklich nicht machen. Also dieser Mensch müsste aber mal Demut lernen. Aber indem ich mich ja hinstelle und das so sage, wer wäre der Allerhochmütigste? Ich. Weil ich mir anmaße, über alle zu richten. Demut kann man nicht fordern. Aber demütig kann man werden. Nämlich dann, wenn einem etwas passiert, das man niemals hätte selbst erreichen können. Demütig werde ich, wenn ich erkenne, das habe ich alles nicht verdient. Alles, was wirklich zählt im Leben, ist ein Geschenk. Gott hat es mir gegeben. Ich habe es nicht verdient und ich habe es mir nicht selbst erarbeitet. Ich darf es genießen, es kommt von Gott. Also, der heutige Sonntag mit dem Thema Demut. Den Demütigen gibt Gott Gnade, weil die Demut der Demütigen darin besteht, dass sie Gnade annehmen können, weil sie dafür empfänglich sind. Ich glaube, Gott gibt allen Gnade. Aber die Hochmut der Hochmütigen besteht darin, dass sie sie gar nicht akzeptieren wollen. Ich mach das selbst. Hey, ich habe das doch im Griff. Ich kann das doch. Also ich habe mir doch meinen Reichtum verdient. Ich habe hart dafür gearbeitet. Also weil ich so ein toller Typ bin, ist doch klar, dass die Frauen auf mich stehen. Oder so, ja. Also die Hochmütigen nehmen keine Gnade an. Und deswegen kann Gott ihnen auch keine geben. Gott gibt ihnen keine Gnade, weil sie keine Gnade annehmen wollen, sondern weil sie es selbst schaffen wollen. Weil sie sich selbst für geeignet und gut und stark genug halten. Demut bedeutet deswegen nicht, dass man seine eigene Ungenügsamkeit zu einer Tugend macht. Schaut mal, wie schlecht ich bin. Schaut mal, was ich alles nicht kann. Das wird manchmal erwartet, aber darum geht's nicht. Und Demut bedeutet auch nicht, sich selbst aufzugeben und alles zu erdulden, was einem zugemutet wird. Ich kannte mal eine Frau, die älter geworden ist. Sie hatte einen Sohn und sie hat alles für diesen Sohn getan. Aber der Sohn hat sie ihr nicht gedankt, sondern hat gewartet, bis sie endlich stirbt. Und hat sie sogar, ich traue mich fast nicht zu sagen, aber es war so, hat sie die Treppe runtergeschubst in der Hoffnung, dass er sagen kann, sie ist halt gestolpert und dabei verstorben. Sie hat aber überlebt. Und später, als man sie gefragt hat, wie gehst du jetzt damit um, dass du so einen Sohn hast, hat sie gesagt, das musste so sein, damit ich Demut lernen kann. Und dazu sage ich, das ist nicht Demut, sich alles gefallen zu lassen. Demut ist im Gegenteil die befreiende Kraft, die ich spüre, wenn ich meine eigene Begrenztheit anerkenne. Ich habe mein Leben nicht im Griff. Ich habe überhaupt alles nicht im Griff. Ich bin darauf angewiesen, auf andere Menschen und auf Gott, dass ich von außen Kraft bekomme und dass ich von außen gesegnet werde. Das bedeutet Demut, dass ich weiß, gut, auch was ich selbst kann, aber auch was ich nicht kann und was mir geschenkt wird und was ich alles anderen und auch Gott zu verdanken habe. Man sagt doch, das hat mich demütig gemacht, wenn man gespürt hat, dass es eine Wirklichkeit gibt, die man selbst nicht kontrollieren kann, wenn man die eigenen Grenzen und die eigene Abhängigkeit anerkennt. Und da schwingt dann meistens auch Dankbarkeit mit. Etwas Größeres als ich, etwas Größeres umfängt mich. Es kann sein, man geht in die Wüste und schaut sich den Sternenhimmel an und kommt nach Hause und sagt, das hat mich demütig gemacht, weil ich gemerkt habe, wie groß der Schöpfer sein muss, wenn er so eine große Schöpfung macht. Oder es kann sein, ich höre ein Musikstück und sage, das hat mich demütig gemacht, weil ich gemerkt habe, was es für eine Schönheit und Herrlichkeit gibt. Und es kann auch sein, dass in den letzten Wochen jemand diese Bilder betrachtet hat von Jens Wolf und darüber gesagt hat, was für eine herrliche Kunst gibt es. Das hat mich demütig gemacht vor dem Schöpfer, der allein mich nach Hause bringt. So hieß ja der Titel der Ausstellung. In die Heimat kommt man nur mit dem Schiff. In die wahre Heimat und in die Geborgenheit bringt einen Gott. Und genau das war das Problem des Pharisäers. Er betet nur scheinbar zu Gott. Aber er spricht dabei nur von sich selbst. Was er tut oder was er nicht tut. Und wer er ist und was er erreicht hat und was er schafft. Der Pharisäer bittet ja nicht mal um irgendwas. Er zählt vor Gott nur auf, was alles super ist. Aber er tut das sogar nicht mal aus Dankbarkeit, sondern um sich selbst herauszustellen. Das ist sein Problem. Nicht das, was er tut, das war alles gut. Aber mit welcher Einstellung er daran geht, dass die Dankbarkeit fehlt und dass er merkt, dass er von Gott auch etwas braucht, das ist überhaupt nicht da. Er braucht nichts. Er hat in sich selbst alles. Nur vor Gott wird er nicht bestehen, sagt Jesus. Und das ist sein überraschendes Urteil. Sogar jemand, der so vorbildlich dasteht wie der Pharisäer, kann nach Hause gehen müssen, ohne dass Gott ihn ansieht. Wenn er nämlich überraschenderweise so selbstbezogen betet. Jesus sagt nicht, dass alle Pharisäer so sind, sondern er kritisiert diesen einen Pharisäer in dieser einen Situation und er kritisiert damit auch alle Menschen und auch uns alle, wie wir hier stehen und sitzen, wenn wir genauso egoistisch beten oder denken. Wer denkt, ohne Gott klarkommen zu können, muss dann halt auch ohne Gott klarkommen und wird letztlich an seinen Grenzen scheitern. Jesus spricht sein überraschendes Urteil, der Zöllner ging gerechtfertigt nach Hause. Und das hätte am Anfang der Geschichte niemand gedacht. Aber genau darin liegt das Evangelium. Wisst ihr, das ist die gute Nachricht, dass der Zöllner hier gerecht gesprochen wird, ohne dass er es verdient hat. Er schlägt sich zu Recht an die Brust. Er wird nicht zu Recht gerechtfertigt. Er hat es nicht verdient und er konnte es nicht erwarten. Aber Gott sagt ihm das zu. Und alle, die hierher gekommen sind und denken, was ist in meinem Leben alles nicht in Ordnung? Ist es überhaupt okay, dass ich in den Gottesdienst gehe? Also alle, die so ähnlich gedacht haben wie der Zöllner, denen kann ich jetzt zusagen, euch gilt das Urteil von Jesus, du wirst gerechtfertigt nach Hause gehen. Dieser Zöllner wurde demütig und das hat ihm gut getan. Dieser Zöllner wurde von Gott angenommen, trotz seiner Verfehlungen. Und gerade der Zöllner durfte befreit nach Hause gehen und ab jetzt mit Gott leben. Und was gibt es für eine bessere Nachricht, als dass ein Mensch näher zu Gott gefunden hat und daher in Gemeinschaft mit Gott gerechtfertigt lebt? Und dieses überraschende Urteil spricht Jesus auch für dich. Gott macht dich groß, wie wir es vorhin gesungen haben. So wie es Maria erlebt hat und deswegen im Magnificat ausdrückt, dass Gott erhöht und erniedrigt. Und Gott hat sie groß gemacht und Gott macht auch dich groß. Und darum geh nach Hause, gerechtfertigt und demütig und befreit und beschwingt. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Halt, geht jetzt noch nicht nach Hause. Nachher, habe ich gemeint. Denn jetzt feiern wir ja noch miteinander diese Gemeinschaft mit Gott, die er uns im Abendmahl schmecken lässt, dass wir im Recht sind. Mit Gott, der uns auch dadurch groß macht, dass wir an seinem Tisch sitzen dürfen.